18:31 und ihr stoppt nicht. Wir haben nachher, haben wir vorhin gerade schon gehört, nachher diese Gemeindemitglieder, Gemeindeabendgottesdienstversammlung. Und also nicht nur für Mitglieder, sondern für alle die sagen, jawohl, Abendgottesdienst ist mein Zuhause. Und wir wollen nachher über 2013 reden. Was kommt auf uns in diesem Jahr zu? Was sind vielleicht Herausforderungen? Was sind tolle Sachen, die bevorstehen? Fragen, Antworten und so weiter. Und im Vorfeld habe ich mich gefragt, was predigst du an so einem Abend, wo danach so eine Abendgottesdienstversammlung ist? Und es gäbe ja relativ viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich hätte mir überlegt, ich könnte relativ viel dazu sagen, was habe ich persönlich als Vision für den Abendgottesdienst. Mach mir da ja regelmäßig Gedanken zu. Oder auch das Abendleitungsteam. Was ist unsere Vision für den Abendgottesdienst? Könnte man ganz viel zu sagen. Und wir als Team, wir sitzen in Meetings regelmäßig zusammen. Wir denken die ganze Zeit darüber nach. Wir beten darüber, wo soll es mit dem Abendgottesdienst hingehen. Und Gott hat uns eine Vision gegeben. Das sieht man allein daran, dass es den Abendgottesdienst gibt. Ohne, dass mal ein Team eine Vision gehabt hätte, sagen, okay, wir starten einen Abendgottesdienst. Wird es den Abendgottesdienst nicht geben. Wäre der nie gegründet worden. Und das war nicht nur einmal am Anfang, sondern das auch heute noch so. Ohne, dass unser Leitungsteam sagen würde, jawohl, wir haben eine Vision für diesen Gottesdienst. Wird es uns heute nicht mehr geben, weil das Ganze kostet Arbeit und das Ganze manchmal anstrengend. Und viele Mitarbeiter, die gleiche Vision haben, gibt es. Das heißt, es gibt eine Vision, aber ich will heute Abend nicht einfach über unsere Ideen und Vorstellungen und Wünsche reden, sondern ich will nochmal einen Schritt zurückgehen und ich will schauen mit euch, was ist Jesu Vision für den Abendgottesdienst? Was wünscht sich Jesus für den Abendgottesdienst? Und ich habe dazu in die Bibel geschaut, das macht Sinn, wenn man was von Jesus erfahren möchte. Und es gibt eine Stelle, da spricht Jesus über uns. Da spricht Jesus über den Abendgottesdienst. Jetzt sagen so zwei, drei hier drin, so, Moment, ich habe schon mal in der Bibel gelesen, aber irgendwie Abendgottesdienst ist da nie vorgekommen. Und stimmt, aber stimmt auch nicht. Und vielleicht denkst du, okay, das wird jetzt wieder so eine Übertragung. Da hat Jesus mal was irgendwie zu einem superheiligen Menschen gesagt, der wahnsinnig begabt war und ein Glaubensheld war. Und das Ganze übertragen wir jetzt, ziehen es auf uns rüber, ziehen es ins Heute und sind danach enttäuscht am Ende von dem Jahr, weil es irgendwie doch nicht so funktioniert hat, weil wir sind halt nun mal keine Glaubenshelden. Es stimmt, wir übertragen oft Dinge, die Jesus zu Leuten gesagt hat oder die Gott zu Leuten gesprochen hat. Und ich glaube auch, dass das legitim ist. Gott hat keine Kraft verloren im Vergleich zu von vor 2000 Jahren. Gott ist immer noch derselbe Gott. Er ist nicht kleiner geworden. Was kleiner geworden ist über die Zeit, das ist unser Gottesbild. Gott selbst ist nicht kleiner geworden. Ich werde nächste Woche über dieses Thema predigen. Was passiert eigentlich mit unserem Gottesbild? Heute aber werden wir keine Übertragung uns anschauen. Wir werden uns nicht was anschauen, wo Jesus was zu ein paar Leuten gesagt hat und wir zerren das auf uns rüber. Sondern Jesus spricht an einer Stelle über den Abendgottesdienst. Beziehungsweise er spricht nicht darüber, sondern er betet für uns. Er betet nicht nur für 12 Jünger, sondern er betet für uns heute. Und zwar ist das Ganze in Johannes 17. Da heißt es, Vers 1, als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Jesus betet. Und er betet und die Situation ist folgende. Er weiß, seine Zeit auf Erden, die geht bald zu Ende. Er wird bald sterben. Und in dem ganzen Kapitel 17 in Johannes, da betet er stark für seine 12 Jünger. Aha, doch Übertragung? Nein, nicht Übertragung. Er betet auch für uns, wir werden das gleich sehen. Aber er betet in erster Linie erstmal für die 12 Jünger. Und er sagt, vom Prinzip betet er, Gott, bis jetzt habe ich auf den Haufen aufgepasst. Bis jetzt habe ich die zusammengehalten. Bis jetzt habe ich dafür gesorgt, dass wenn Streit entsteht, dass der geschlichtet wird. Bis jetzt habe ich die an der Hand genommen, habe denen gezeigt, wie das funktioniert, Wunder zu vollbringen. Bis jetzt habe ich die Sache hier geregelt. Bis jetzt habe ich auf die aufgepasst. Aber jetzt bist du dran. Jetzt musst du dich um sie kümmern. Ich gehe. So, das betet er für die 12. So, und dann im Verlauf des Gebets kommt der Abendgottesdienst ins Spiel. Da heißt es, nächste Folie bitte, Vers 20. Ich bete nicht nur für sie, für die 12, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Tata, da sind wir. Nicht nur für die 12, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben kommen werden, das sind wir. Wir sind nicht die Direkten, die direkt an Jesus dran waren, aber wir sind durch sie und durch das Zeugnis, was weitergegeben wurde, sind wir zum Glauben gekommen. Und als Jesus das gebetet hatte, da hatte er dich und mich vor Augen. Da hat er uns gesehen, vor seinem inneren Auge, gesagt, für die Leute bete ich jetzt. Für uns betet er immer noch. Und was Jesus da jetzt betet, das ist enorm wichtig. Weil Jesus weiß, er wird bald sterben. Und in dieses Gebet legt er alles das rein, was ihm wichtig ist für die Zeit, wenn er nicht mehr da ist. Und das ist eine relativ spannende Konstellation, wenn man sich das überlegt. Jesus ist ja der menschgewordene Gott. Jesus ist der, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich habe alle Macht. Dieser Jesus, der betet jetzt zum allmächtigen Gott, zum Schöpfer von Himmel und Erden. Ja? Also menschgewordener Gott betet zu allmächtigem Gott. Arg viel göttlicher geht's fast nicht. Und die Frage ist ja, was sollte denn Jesus hier beten? Was, wenn man hier sozusagen unterbrechen könnte bei Jesus, dann gehst du, Moment, du betest jetzt für uns. Wir hätten ein paar Anliegen. Was wäre denn das, was Jesus für uns beten sollte? Wenn ihr an unsere Gemeinde, an Abendgottesdienst denkt, für was sollte Jesus beten? Sollte er beten, sagt, Vater, bitte schenk, dass die Hütte aus allen Nähten platzt. Mehr Leute auf diesen Stühlen. Schöne Sache. Sollte er beten, Herr, schenk ihnen bessere Predigten. Wäre eine schöne Sache. Ich habe nicht kürzere gesagt, ich habe nur bessere gesagt. Kann ich voll unterstreichen. Sollte Jesus beten, schenk ihnen bessere Musik. Musik, die einfach nur mich groß macht. Schenk ihnen bessere Leiter. Schenk ihnen Top-Leiter, Top-Hauskreisleiter. Schenk ihnen vor allem auch gescheite Pastoren. Schenk ihnen mehr Leute, die ein sozialdiakonisches Herz haben, die Menschen am Rand der Gesellschaft nicht vergessen. Sollte Jesus das beten? Sollte Jesus beten, schenk ihnen doch, dass sie erkennen, dass meine ethisch-moralischen Maßstäbe gut für sie sind und dass sie danach leben? Sollte Jesus beten, Herr, schenk doch, dass bei ihnen mehr Wunder passieren. Dass Leute irgendwie deine Herrlichkeit sehen. Was betet Jesus? All die Punkte, die ich gerade genannt habe, das sind alles gute und wichtige Dinge. Aber Jesus betet was anderes. Der menschgewordene Gott, der bittet den allmächtigen Schöpfer, den Vater, der bittet ihn für uns um eine Sache. Im nächsten Vers heißt es, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Vielleicht geht es euch ein bisschen wie mir. Wenn man sich da so mal gedanklich drauf einlässt, ist das fast ein bisschen enttäuschend. Irgendwie denkt so, okay, Einheit, super Sache. Geht es nicht ein bisschen spektakulärer vielleicht? Jesus betet nicht, Herr, schenk, dass sie alle sündenfrei sind, dass sie nie mehr in Versuchung fallen. Schenk ihnen super Heiligkeit oder was auch immer. Nein, Einheit. Und Jesus führt es dann aus. Er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins seien. So wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir, so sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Warum betet Jesus für Einheit? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach, weil Jesus der klügste Mensch war, der je auf dieser Welt gelebt hat, weil Jesus Gott war. Jesus weiß, dass das Projekt Reich Gottes, dass das einer großen Gefahr ausgesetzt ist, nämlich, dass Einheit verloren geht. Jesus weiß, dass die größte Gefahr für das Projekt Reich Gottes, und was heißt Reich Gottes? Reich Gottes bedeutet, dass die Gesellschaft, in der wir leben, dass die transformiert wird hin zu Gottes Willen, in Richtung Gottes Willen. Das bedeutet Reich Gottes. Gott baut sein Reich hier aus, Gesellschaft wird transformiert hin zu seinem Willen. Die größte Gefahr, dass das nicht passiert, das ist, wenn Einheit verloren geht. Und dreimal dürft ihr raten, hatte Jesus recht oder hatte er nicht recht? Natürlich hat er recht. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass es heutzutage zwischen 40.000 und 60.000 Denominationen gibt, weltweit. 40.000 bis 60.000 Gemeindeverbände, wie auch immer die definiert sind. Und eine ganze Reihe von denen, wahrscheinlich 59.000 oder sowas, die sagen, hey, wir wissen, wie es zu laufen hat. Wir wissen genau, was richtig ist. Wir wissen, wie Gott das gemeint hat. Und wenn ihr das nicht so macht wie wir, mit euch wird's schwierig. Also wir bleiben lieber für uns, weil wir sind wichtig. Gottes, oder die größte Gefahr für das Reich Gottes, für die Einheit, die größte Gefahr, die bin ich. Denn ich bin ja so unfassbar wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr auch so wichtig seid, aber meine Überzeugung, die ist ja richtig. Weil wenn ich davon ausgehen würde, dass meine Überzeugung falsch wäre, dann hätte ich ja eine andere Überzeugung. Ist ja logisch, ich will ja nicht mit einer falschen Überzeugung rumlaufen. Also gehe ich davon aus, dass meine Überzeugung richtig ist. Deswegen ist es ja meine Überzeugung. Und wenn wir das in Gemeinde reinbringen, dann gefährdet es Einheit. Und es wird zum Beispiel da deutlich, wo wir gute Dinge, und ich habe vorhin eine ganze Reihe aufgezählt, wirklich gute Dinge, wo wir die zu wichtigsten Dingen machen. Und das ist total dumm. Gute Dinge müssen gut und wichtig bleiben. Aber die dürfen nie Zentrum werden. Wir machen das trotzdem oft. Gemeinden trennen sich, beziehungsweise Leute verlassen Gemeinde, weil sie eine Gemeinde suchen, die ihrem Geschmack entspricht. Nicht zu klein, nicht zu groß. Die Musik darf nur so und so laut sein und die Instrumente dürfen nur den Part spielen. Predigten müssen so und so sein. Moral muss passen und so weiter und so fort. Und das sind alles gute Dinge. Und ich sage nicht, dass man sich nicht auch seine Gemeinde entsprechend aussuchen kann. Bloß, wir müssen diese Dinge im richtigen Verhältnis betonen. Und diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die dürfen nie zentraler Definitionspunkt werden. Wir dürfen nicht versuchen, in der Gemeinde das zum Zentrum zu machen. Weil was dann passiert, ist Folgendes. Ich male. Achtung. Wer erkennt's? Das ist ein Kreis. Puh. So. Das sind wir. Das ist Gemeinde. So. Und jeder von uns hat seine Agenda, hat das, was ihm, ihr wichtig ist. Und wir haben hier irgendwo was, was uns verbindet. So. Und wenn jetzt Leute sagen, okay, aber das eine Element, das ist das Wichtigste und ich versuche alles dahin zu ziehen. Ich versuche alles in meine Richtung zu ziehen. Dann kommt das ganze Ding aus dem Gleichgewicht. Und was passiert ist, es verschiebt sich ein bisschen in diese Richtung. Das ist nicht gut, aber es passiert noch nichts Dramatisches. Wenn aber der hier das Gleiche macht und seine Agenda nach vorne schiebt, dann geht Einheit verloren, dann zerreißt das Netz. Das passiert leider immer wieder. Wenn meine Punkte zentral werden, dann zerfällt Einheit. Jetzt ist die Frage, wenn nicht meine Punkte zentral sein sollen, was soll denn dann bitteschön Zentrum sein? Und das, was Jesus hier sagt mit dieser Einheit, worin soll diese Einheit bestehen, das ist nicht so ganz auf den ersten Blick leicht zu verstehen. Jesus sagt ja, so wie der Vater in mir ist, so wie der Vater in Jesus ist, so ist Jesus gleichzeitig im Vater. Und genau so sollen wir in ihnen eins sein. Und das ist ein bisschen kompliziert. Und wie das genau theologisch aufeinander bezogen ist, ich kann es nur ansatzweise versuchen zu erklären. So wie Jesus und Gott untrennbar sind, wie die ineinander gegenseitig aufgehen, so sollen auch wir in ihnen aufgehen, in ihnen eins sein. Jesus sagt mal an einer Stelle, der Sohn, da spricht er von sich, der Sohn tut nur das, was er den Vater im Himmel tun sieht. Das drückt so ein bisschen das aus, was mit dieser Einheit gemeint ist. Natürlich hat Jesus nicht Gott tausende Menschen satt machen sehen. Natürlich hat Jesus nicht Gott einen Blinden heilen sehen, in dem Sinn, dass er hingegangen ist und in den Sand gespuckt hat und so weiter und so fort. Das hat Jesus nicht gesehen, aber er hat, was damit gemeint ist, er hat gesehen, was ist Gottes Vision für diesen Menschen. Und das, was er für ihn gesehen hat, das hat er ausgeführt. Er wusste, was Gott wichtig ist. Und das übertragen auf unsere Einheit, das ist die Einheit, von der Jesus spricht, für die Einheit betet Jesus, dass wir sehen, was ist Gott wichtig. Dass wir darum ringen, was ist das Zentrum und das dann verfolgen. Und ich kann das, was da passiert, so wie Jesus in Gott und Gott in Jesus und wir in ihn und die Bibel redet oft auch, dass Christus in uns und wir in Christus sind. Was das hundertprozentig bedeutet, kann ich euch nicht ganz genau erklären. Selber nur eine Ahnung von. Aber es gibt ich habe einen praktischen Aspekt für euch. Was bedeutet das Einheit? Bitte mal das nächste Bild. Wer kennt diese Truppe? Wer hat eine Ahnung, wer das ist? Niemand? Vorschläge? Oh, Curling, yes! Das ist die deutsche Curling-Nationalmannschaft. Wer sich fragt, hä, was ist Curling? Das ist das komische Ding, wo die irgendwie Eis schrubben und versuchen, irgendwelche Kegel in den Kreis zu schieben. So, kein Mensch kennt Curling. Kein Mensch interessiert sich für Curling. Ja? Entschuldigung, es sind hier Curler unter uns. Curlt hier jemand? Curlst du? Okay, also, an sich, ich bleibe bei meiner Aussage, kein Mensch interessiert sich für Curling. So. Und trotzdem passiert bei den nächsten Olympischen Winterspielen was. Da passiert was, dass wir alle, oder ein Teil von uns, die ähnlich verrückt sind wie ich, dass wir vorm Fernseher sitzen und diesen komischen Eisschrubber in die Daumen drücken und sagen, ja, und Puls bei mir geht dann nach oben und ich will, dass die gewinnen, dass sie eine Medaille holen. Was ist Curling? So, nächstes Bild bitte. Wer kennt die beiden? Wer ist das? Mädels, Augen zu. Beachvolleyballer, Brink, Reckermann, nächstes Bild, zack, wir müssen das weitermachen. Die haben letztes Jahr 2012 bei Olympia Beachvolleyball-Finale gewonnen. Ich kannte vorher, wer von euch kannte Brink, Reckermann vorher? Och ja. Okay, das ist netter anzugucken als Curling, das stimmt. Aber an sich kennt fast kein Mensch diese Typen. Also ich kannte sie vorher nicht. Und trotzdem haben 8 Millionen Deutsche das Finale gesehen. Und 8 Millionen Deutsche haben gebibbert. Ich saß da mit schweißnassen Händen und aufgeregt. Und nein, Schatz, jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Ich muss gucken. Beachvolleyball, okay. Was macht uns eins? Was macht 8 Millionen Menschen eins? Dass sie das angucken, oder schlimmer noch Curling, und damit fiebern. Was macht die Millionen Leute eins? Es ist eine Sache. Das ist das hier. Was uns in dem Moment eins macht, das ist die Flagge. Weil die stehen nicht nur für sich selbst, die zwei, sondern die stehen für Deutschland. Das ist unser Team, was wir höchstpersönlich dahingesandt haben. Oder so. Was uns eins macht, die Leute, die das verbindet, das ist nicht, dass alle irgendwie mit dem gleichen Einkommen, mit dem gleichen Bildungsgrad, mit der gleichen Herkunft, mit der gleichen Zukunft, mit dem gleichen Familienstand oder was auch immer. Das spielt da alles keine Rolle, sondern was uns eins macht, ist die Flagge. Und die Frage ist, was ist unsere Flagge als Abendgottesdienst? Was ist unsere vereinende Flagge? Und ich sag mal erst, was es nicht sein darf. Es darf nicht sein Musikgeschmack. Es darf nicht sein Stil, Gottesdienststil. Es darf nicht sein irgendwie politische Überzeugung, es darf nicht sein Alter, es darf nicht sein Bildungsgrad oder sonst irgendwas. Es darf nicht Sympathie sein. Jesus sagt nicht, werdet, ich bitte dich darum, dass sie eins werden, Punkt. Er sagt nicht, ich bitte darum, dass sie alle einer Meinung werden und irgendwie gleich aussehen, womöglich noch, bloß nicht. Sondern er sagt, ich bitte dich, dass sie alle ihr Handy ausmachen und, das ist nicht der Wecker, ich bin noch nicht bei 20 Minuten, ich bitte dich, dass sie eins sind in Christus, in uns. Und die Antwort auf die Frage, was ist unsere Flagge, was muss unsere Flagge sein, das ist Jesus und seine Mission. Und wenn wir hier, ich nochmal versuche zu malen, dann muss Folgendes passieren. Wenn Jesus und seine Mission das sind, was uns vereint, dann wird egal, was für unterschiedliche Vorstellungen wir haben, wie Sachen laufen müssen oder nicht. Aber wenn wir alle hier hinziehen, dann passiert was, das war vor einer Weile ständig in Medien, dann rückt der Kern zusammen. Und was das bedeutet, ist, dass entsteht eine Kernschmelze. Kernschmelze bei Fukushima war das tragisch, weil zerstörerisch. Aber was da passiert ist, es setzt ungeheure Energien frei. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du Gott schon länger nicht erlebt, weil du gute Dinge zum Zentrum gemacht hast. Gute Dinge. Und weil du nicht zur Kernschmelze beigetragen hast. Was die Folgen von dieser Kernschmelze sind. Jesus hat gesagt, wenn ihr eins seid, dann wird die Welt glauben. Alle. Die Welt wird glauben, dass ich Gottes Sohn bin und dass Gott uns, euch alle, so liebt, wie er mich, Jesus, liebt. Das ist unglaublich. Das ist Kernschmelze. Das ist Energie. Das können wir nicht machen. Ich erfinde das nicht. Sondern Jesus sagt, wenn ihr eins seid, in mir, in uns, dann wird die ganze Welt sehen und glauben. Darum geht's. Unsere Flagge, die uns vereint, muss Jesus und seine Mission sein. Und Jesu Mission ist, er sagt, ich bin gekommen für die Kranken. Ich bin gekommen, damit alle Menschen in eine wachsende Beziehung zum Vater geführt werden können. Und dafür gibt es den Abendgottesdienst. Wir sind gestartet als eine Alternative in Heidelberg für Nichtchristen. Für Menschen, die mit Gott nicht so viel am Hut haben. Wir sind nicht gestartet als eine christliche Geschmacksvariante. Wir sind da für die Mission Jesu, damit Menschen in eine wachsende Beziehung zum Vater kommen können. Nicht eine christliche Geschmacksvariante. Und dafür sind wir angetreten. Und das kann leicht passieren. Und uns, muss ich gestehen, ist es leider auch passiert, dass wir die Vision an manchen Stellen aus dem Auge verloren haben. Dass wir gemerkt haben, wir wachsen und das ist schön zu wachsen. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, aber das und das gefällt mir nicht und wenn das nicht so läuft, dann gehe ich. Und dann haben wir gemerkt, oh nee, wir wollen aber weiter wachsen und wollen niemand verlieren. Und unser Fokus hat sich verschoben von Leute erreichen und in eine Beziehung mit Jesus führen, an manchen Stellen zu Leute behalten, sie ja nicht verlieren. Wir wollten es manchmal Christen recht machen und haben die, für die wir da sind, aus dem Blick verloren. Und das tut mir leid. Da habe ich nicht gut geleitet. Aber da wird es dieses Jahr wieder drum gehen. Und vielleicht das nur als Vorwarnung. Gibt es hier und da kleine Veränderungen, die dir oder mir persönlich nicht groß passen oder gefallen? Und das ist völlig wurscht, da müssen wir mit leben. Solange das dem Ziel dient, solange das diesem Ziel hier dient, dass Menschen in eine wachsende Beziehung zu Gott kommen, und dürfen uns kleine Unterschiede oder Dinge, die am Rand irgendwie uns nicht passen, nichts anhaben. Meine Kraft wird dieses Jahr da reinfließen. Die wird da reinfließen, dass wir an der Einheit arbeiten. Und zwar nicht daran, dass wir hier eine fromme Kuschelclub-Wohlfühleinheit Atmosphäre bekommen. Nee, sondern, dass der Kern zusammenrückt. Dass wir eine Einheit in der Ausrichtung bekommen. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass Jesus recht hatte. Wenn wir in ihm eins sind, wird das die Welt sehen. Wenn wir als Kern da zusammenkommen, da eins werden, dann wird eine Kernschmelze geschehen. Und es wird Energie freisetzen, mehr als wir uns vorstellen können. Und ich will euch einladen, da dabei zu sein. Persönlich, aber auch als Hauskreis. Und ich bin echt überzeugt, das Beste steht uns noch bevor. Frage, zwei Fragen zum Abschluss. Wie kannst du persönlich zu dieser Einheit beitragen? Das Erste ist, wenn du sagst, ich bin Abendgottesdienst, dann bleib bitte nachher hier 5 Minuten nach Ende des Gottesdienstes, starten wir oder machen wir weiter bei dieser Gemeindeversammlung. Und das Zweite ist, du kannst deine Zuschauerperspektive verlassen. Du kannst aufhören, hierher zu kommen als Individuum und irgendwie zu bewerten, Daumen hoch, Daumen runter, heute war es gut, heute war es nicht gut. Du kannst eintreten und dich beteiligen. Egal, wo du mitmachst, mitmachen, damit wir besser werden, damit wir immer mehr zusammenrücken und immer besser Jesu Auftrag leben, auf dass immer mehr Menschen in eine wachsende Beziehung zum Vater geführt werden. Ich bin euch dankbar, wenn ihr heute Anregungen habt oder auch sonst, treff mich gern mit euch zum Kaffee. Wenn ihr Ideen habt, Rückmeldungen, freue mich darauf, mit euch dieses Jahr Richtung Kernschmelze zu arbeiten. Gott segne euch. Amen.
Ist das nicht